Liebet eure Feinde. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Beschäftige dich damit, was Jesus am Kreuz gelitten hat, um dir zu vergeben. Und vergleiche den Preis für deine Vergebung mit dem, was es dich kostet, anderen zu vergeben. Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Predigt am heutigen Tag. Ich möchte gerne einsteigen mit einer Geschichte, die auch heute in Deutschland nicht allzu vielen Menschen bekannt ist, die zu tun hatte damals mit dem Holocaust. Es gab ja mehrere Millionen Juden, die ihr Leben verloren haben, und es gab im Zusammenhang mit diesen Ereignissen gab es eine Gruppe von Juden, die sich herausgebildet hat, die zumindest teilweise auch Konzentrationslager überlebt haben und die Rache geschworen hat. Die Gruppe nannte sich Nakam, was so viel übersetzt bedeutet wie Rache. Und ihr Ziel war es, dass sie für jeden Juden, der sein Leben verloren hat, dass das Leben eines Deutschen ausgelöscht wird. Die Geschichte kam erst Jahrzehnte später ans Licht. Und Nakam hat das Ziel gehabt, sie hatten einen Plan A, sie wollten sich ans Trinkwasser heranmachen und Trinkwasser vergiften, sie haben sogar jemanden eingeschleust gehabt, aber Plan A schlug fehl und so ging Nakam über zu Plan B. Und der Plan B sollte ausgeführt werden in Nürnberg, eine Stadt, die ja bekannt gewesen ist für die Rassegesetze. Und Nakam schafft es dann, ihr Ziel waren anfangs zwei Internierungslager, wo SS-Männer nach dem Krieg interniert waren. Und sie haben es sogar geschafft, einen Mitarbeiter einzuschleusen in die Bäckerei. Sie haben mitbekommen, das ist die Bäckerei, die beliefert. Sie haben dann am Ende ein Internierungslager anvisiert. Das ist die Bäckerei, die das Lager beliefert. Und die haben einen Mitarbeiter eingeschleust, einen Mann namens Leibke Distel. Und man hat sich gewundert in Nürnberg dort, wo der sich vorgestellt hat dann, er möchte dort arbeiten, weil er als Jude in Nürnberg Arbeit sucht. Aber die haben es tatsächlich geschafft, er wurde ein Mitarbeiter. Und es ist dann schließlich so gewesen, dass eines Nachts er nicht alleine, dass sie angefangen haben, dann die Brote, die ausgeliefert werden sollten, am nächsten Tag die Rückseite der Brote mit Arsen zu bestreichen. Und einer von ihnen sagt, dass sie ungefähr 3000 Brote bestrichen haben und haben dann die Bäckerei, das Gelände wieder verlassen. Und am nächsten Tag kamen die Brote ins Internierungslager. Und die Amerikaner haben irgendwann gemerkt, als dann die Nazis Probleme bekamen, und war es so, dass über 2000 Menschen Vergiftungserscheinungen aufgewiesen haben, sind ins Krankenhaus gekommen reihenweise und sie haben dort die Mägen ausgepumpt. Was Nakam nicht gewusst hat, dass jemand eingeschleust wurde in ihre Reihen, der das Arsen verdünnt hat, sodass dann schließlich kein einziger Mensch wohl ums Leben kam. Nakam, wenn wir uns das heute anschauen, dann wäre das für viele Menschen verständlich. Keiner von uns kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie viel Ungerechtigkeit die Juden damals erlebt haben und wie viel Schlimmes sie durchmachten. Für manche wäre das verständlich, der Schritt, den diese Gruppe ging, dass sie sagen, für jeden, der gestorben ist von unserem Volk, wollen wir das Leben eines derer, deren Volk schuldig gewesen ist. Ich möchte heute gerne über ein Thema sprechen, bei dem ich gemerkt habe, dass es, wenn man mit Menschen spricht, dass manche sagen, bei mir ist das Thema eine Baustelle im Leben, und dass andere sagen, bei diesem Thema habe ich selber noch zu lernen. Und bevor wir das tun, möchte ich gerne wieder mit einem gemeinsamen Gebet anfangen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und wir danken dir dafür, dass dir alle Dinge möglich sind und dass du in unserem Leben, dass du die Macht hast, unser Leben so zu verändern, wie es dir gefällt, wenn wir es zulassen. Wir bitten dich jetzt auch um deinen Geist, wenn wir dein Wort öffnen, und bitte begleite uns jetzt während dieser Botschaft. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. die Bibel sagt uns, und ich möchte jetzt niemanden verurteilen, der damals dieser Gruppe angehört hat, vom Menschlichen her, aber wir wissen, dass uns die Bibel etwas anderes nahelegt als die Rache an unseren Feinden. Es gibt eine sehr wichtige Eigenschaft, eine Eigenschaft, von der Jesus sich wünscht, dass sie in unserem Leben offenbar wird. Ich möchte am Anfang mit einem Text einsteigen aus dem letzten Buch der Bibel, in Offenbarung Kapitel 13. Dieses Kapitel ist ein Kapitel, ist ein Endzeitkapitel, das uns auch schildert, was Gottes Feinde gegen Gottes Volk vorhaben und was sie tun werden. Gottes Volk am Ende der Zeit, diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihm von ganzem Herzen treu zu sein, werden auch mit großen Ungerechtigkeiten konfrontiert sein, wie es die Juden damals waren. Offenbarung Kapitel 13 und wir lesen ab Vers 11. Und dort heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde vom Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Vers 15, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Die Durchsetzung eines Ereignisses in der Endzeit, ein Ereignis, das hier beschrieben wird, die Durchsetzung des Malzeichens des Tieres, wird mit denen, die Gott treu sein wollen, mit Ungerechtigkeiten verbunden sein. Stelle mir vor, dass deine Rentenversicherung, wenn du eine hast, deine früheren Ersparnisse dir nichts mehr nützen. Menschen, die vielleicht, von denen du geglaubt hast, dass sie deine Freunde und dir wohlgesonnen sind, werden zu deinen Feinden. Und du wirst große Ungerechtigkeit erleben. Es heißt hier in der Inspiration, das sind ein paar Gedanken, die Gott uns nahe bringt, die den biblischen Sabbat ehren, werden als Feinde der Regierung beschuldigt werden. In gesetzgebenden Kreisen und an Gerichtshöfen werden sie verleumdet und verurteilt werden. Und man wird ihren Handlungen die schlechtesten Beweggründe unterschieben. Im Buch Der große Konflikt heißt es, wenn der Sturm herannaht, werden viele ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Wenn jene, die den Sabbat halten, vor Gericht gestellt werden, um sich um ihres Glaubens willen zu verantworten, sind diese Abtrünnigen die wirksamsten Werkzeuge Satans, sie zu verleumden und anzuklagen und durch falsche Berichte und Einflüsterungen die Herrscher gegen sie aufzusetzen, zu hetzen. Ich glaube aber auch, dass diejenigen, die Gott während der letzten Ereignisse treu sein werden, dass sich die Worte, die Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 5, in der Bergpredigt, dass diese Worte in ihrem Leben gegenwärtig sein werden. Wir wollen diesen Text aufschlagen, das ist unser Grundtext heute für die Predigt in Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 43. Und dort sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir müssen uns vor Augen halten, als Jesus diese Worte gesprochen hat. Jesus hat gelebt in einem besetzten Land. Und es heißt hier im Buch Das bessere Leben auf der Seite 60, über ganz Judäa und Galiläa waren Truppen verteilt und das Volk wurde durch ihren Anblick immer an seine nationale Demütigung erinnert. Mit tiefem Ingrimm hörten sie den lauten Schall der Trompeten, sahen die Truppe sich um das römische Feldzeichen scharen und dem Sinnbild ihrer Macht Ehrbezeugungen erweisen. Durch häufige Zusammenstöße zwischen Volk und Soldaten wurde der allgemeine Hass immer größer. Wenn ein römischer Beamter mit einer Schutzwache von Ort zu Ort eilte, griff er einfach jüdische Bauern auf, die gerade bei der Feldarbeit antraf, und zwang sie, Lasten bergauf zu tragen oder sonst einen Dienst zu verrichten. Das war bei den Römern Gesetz und Brauch, und die Verweigerung solchen Ansinnens hätte Strafen und Quälereien eingebracht. Als Jesus dann zu seinem Volk spricht und er sagt ihnen in Matthäus 5, Vers 39, ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, da war das für die rachsüchtigen Juden eine harte Rede gewesen. Aber ein paar Sätze später sagt Jesus dann, liebt eure Feinde. Ich glaube, dass wir, wenn Gott möchte, dass wir bei den Endereignissen in Offenbarung 13 am Leben sind, dass wir eine innige Beziehung brauchen zu unserem Erlöser, um dann unsere Feinde so zu lieben, wie Jesus unser Vorbild. Es liegt dem natürlichen Menschen, und ich denke, das brauche ich nicht ausführen, nicht im Blut seine Feinde zu lieben. Als es früher bei mir so gewesen ist, wenn du jemanden als deinen Feind betrachtet hast und du hast die Möglichkeit gehabt, es ihm heimzuzahlen, dann hast du diese Möglichkeit, oder ich zumindest, hat man diese Möglichkeit genutzt. Wenn wir in das Wort Gottes schauen, dann sehen wir, dass der erste Märtyrer, Stephanus, vor seinem Tod gebetet hat für seine Feinde. Er hat gesagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Ich glaube, auch wenn es uns in der Bibel nicht überliefert ist, ich glaube auch, dass Daniel und seine Freunde in Babylon, ich kann mir das gut vorstellen, dass auch sie gebetet haben für ihre Feinde. Der Reformator Jan Hus, als er am 6. Juli im Jahr 1415 auf den Scheiterhaufen ging und als er die letzte Chance, die ihm gegeben wurde, zu widerrufen, abgelehnt hat, hat er auf dem Scheiterhaufen gebetet, Herr Jesus, es ist für dich, dass ich geduldig diesen grausamen Tod ertrage. Ich bitte dich, dass du Erbarmen hast mit meinen Feinden. Ich habe mal gelesen, dass die Christen in Nordkorea, dass eine Person, die auf ihrer Gebetsliste ganz oben steht, eine Person ist mit dem Namen Kim Jong-un. Und die Frage, die sich für uns ganz praktisch stellt, ich gehe noch einmal ein paar Jahre zurück in die Zeit der Corona-Krise. Und es gab, wir wissen alle, es gab verschiedene Meinungen. Aber in der Zeit der Corona-Krise wäre vielleicht, wenn wir das auf unser Thema münzen können, ein Feindbild für viele gewesen, ein Mann namens Karl Lauterbach. Und die Frage, die ich mir praktisch stelle, egal zu welcher Seite oder welche Position du damals vertreten hast während der Corona-Krise, wenn du jemand von denjenigen gewesen wärst, die im Inneren, wie mancher vielleicht, einen Hass empfunden hat gegen diesen Mann im Herzen, hätte dieser Mann, wenn er in deine Gemeinde gekommen wäre oder in dein Wohnzimmer, hätte er durch dich wirklich auch erfahren, was Feindesliebe bedeutet? Die praktische Frage bei diesem Thema, liebet eure Feinde, wie mache ich das? Wie ist das möglich mit Gottes Hilfe? Wir haben Feindesliebe natürlicherweise nicht in uns selber. Ich glaube, dass wir bei dem Thema Feindesliebe auch nicht auf das Gefühl warten sollten, unsere Feinde zu lieben, bevor wir uns dafür entscheiden, hier Schritte zu gehen. Wir hatten einmal eine Sabbatschullektion vor ungefähr 20 Jahren. Und dort hieß es im Lehrerteil, die Römer haben die Juden unterdrückt. Und so generell oder im Allgemeinen hassten die Juden auch die Römer. Aber Jesus lehrt uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir Zuneigung zu ihnen haben, zu denjenigen, die uns Böses tun. Es bezieht sich anstattdessen, bezieht sich das auf einen Akt des Willens, indem wir unseren Feinden nichts Böses wünschen und sogar in Wahrung ihrer Interessen handeln. Ich möchte gerne ein paar Prinzipien, ein paar Bibeltexte, sinngemäß war das die Aussage, ein paar Bibeltexte mit euch lesen, die uns dabei helfen können, die wichtig sind, glaube ich, wenn es darum geht, wie ist es mir möglich, mit Gottes Hilfe meine Feinde zu lieben. Unser erster Bibeltext ist im Alten Testament, im Buch Daniel. Das ist eigentlich ein Schlüsseltext, wenn es um das erste Kapitel im Buch Daniel geht. Im Buch Daniel, Daniel und seine Freunde werden verschleppt nach Babylon. Sie kommen dorthin als Gefangene. Und schon im ersten Kapitel wird uns berichtet von ihrer ersten großen Prüfung. Als der König ihnen das Essen von seinem eigenen Tisch anbietet und sie aber merken, wir können das nicht zu uns nehmen. Daniel Kapitel 1, Vers 8. Und dort heißt es über Daniels Entscheidung, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Daniel hat sich entschieden, das Richtige zu tun. Und ich glaube, dass es bei dem Thema Liebet eure Feinde oder auch beim Thema Vergebung, dass manchmal Menschen nicht über diesen ersten Punkt hinwegkommen, dass sie die Entscheidung treffen. Ich weiß, Gott möchte das und ich entscheide mich für diesen Weg, dass ich auch auf diesem Weg Gott mich so führen und prägen lasse, wie er es möchte. Ich möchte mich dafür entscheiden, meine Feinde so zu lieben, wie Gott es möchte. Ein Punkt, glaube ich, der wichtig ist, wenn es um das Thema geht, lebe nicht in deinen Verletzungen. Häufe nicht die Verletzungen in deinem Geist auf, die du von anderen erfahren hast oder vielleicht sogar erfährst, die du vielleicht als deine Feinde bezeichnest. Eine Aussage aus dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit auf der Seite 241. Und dort heißt es, wenn wir uns vorrangig darüber Gedanken machen, wie ungerecht und unfreundlich sich andere uns gegenüber verhalten, wird es uns unmöglich, sie so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Wenn wir uns aber mit der wunderbaren Liebe und dem Mitgefühl Christi für uns beschäftigen, können wir diesen Geist auch an andere weitergeben. Wenn wir uns mit dem Kreuz beschäftigen und mit den Kosten, die es gekostet hat, um uns zu vergeben, dann hilft uns das auch, dass wir durch Gottes Gnade zu dem Punkt kommen, wo wir es lernen, anderen zu vergeben. Wir wollen einen Text anschauen im Neuen Testament, im Epheserbrief, Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Vers 32. Epheser 4, Vers 32, das ist der letzte Vers im vierten Kapitel des Epheserbriefs und da heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Beschäftige dich damit, was Jesus am Kreuz gelitten hat, um dir zu vergeben. Und vergleiche den Preis für deine Vergebung mit dem, was es dich kostet, anderen zu vergeben. Es hat einmal jemand vorgeschlagen, dass man aufschreibt, was Christus am Kreuz gelitten hat, um dir zu vergeben. Und dass man darüber betet und nachdenkt, was er für dich getan hat. Und dass man dann schaut, ob dir das nicht hilft, dass es dich denen gegenüber öffnet, ihnen zu vergeben, die du als deine Feinde bezeichnest. Ich erweitere das ein bisschen. Ein weiterer Bibeltext ist im 2. Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 3. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Das ist ein sehr bekannter und sehr wichtiger Bibeltext. 2. Korinther 3, Vers 18. Und dort heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Als ich vor vielen Jahren einmal auf einer Missionsschule im Ausland gewesen bin, da sollten wir einen Satz auswendig lernen, der sich im Deutschen im Buch Zeugnisse für die Gemeinde Band 6 befindet, auf der Seite 103. Und dieser Satz ist sehr einfach, aber er ist sehr eindrucksvoll und es heißt dort, alle, die das Leben Christi betrachten und nach seiner Lehre handeln, werden wie Christus werden. Durch Anschauen werden wir verwandelt. In Matthäus Kapitel 5, wenn wir noch einmal zurückgehen zu unserem Schlüsselkapitel, in Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt, wo Jesus spricht von der Feindesliebe, da sagt er in Vers 44, macht er einen wichtigen Ausspruch. Und er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und dann sagt er, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Ich glaube, es ist schwer, jemanden zu hassen, für den man betet. Ein weiterer Punkt im 2. Petrusbrief, 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 und 4. Und dort sagt Gottes Wort ab dem 3. Vers, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. Gottes Verheißungen, die Versprechen, die er uns gegeben hat, haben große Kraft. Eine Verheißung, die wir zum Beispiel in Anspruch nehmen können, in Philipper Kapitel 4, Vers 13, wo es heißt sinngemäß, ich vermag alles durch den, der mich mächtig oder der mich stark macht, so sagt Gottes Wort. Ich möchte gerne dieses Thema, über das wir gerade sprechen, der Feindesliebe, ich möchte es gerne illustrieren durch eine Begebenheit einer Frau, die manchen in Deutschland noch vom Namen bekannt ist. Ich habe ein Gemeindeglied in einer meiner Gemeinden, die diese Frau noch persönlich hat sprechen hören. Ihr Name ist Corrie ten Boom und das Haus, ihr Haus, in dem sie ihr Elternhaus ist, heute ein Museum in Holland. Und die Familie ten Boom war eine sehr gläubige Familie gewesen, die ihr Christentum damals in der Zeit des Nazi-Regimes ausgeübt hat, auch indem sie Juden und Mitglieder des holländischen Untergrundes in ihr Haus aufgenommen und versteckt haben. Und es kam aber im Jahr 1944 ein Tag, an dem die Familie verraten wurde. Und so wurde Corries Vater, Corrie und ihre Schwester Betsy und noch andere kamen ins Gefängnis und Corrie und ihre Schwester kamen schließlich in ein KZ namens Ravensbrück. Und nachdem Corrie, ihre Schwester, hat leider ihr Leben verloren im KZ, ihr Vater starb bereits nach 10 Tagen im Gefängnis. Als Corrie ten Boom dann durch ein Wunder aus dem Konzentrationslager wieder freikam, da war sie schon eine Frau, die über 50 Jahre alt war. Und Corrie hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie hat die Welt bereist und sie hat zu den Menschen gesprochen von Gottes Liebe und auch von Gottes Vergebung. Und sie hat ein sehr einschneidendes Ereignis gehabt in Bezug auf das Thema Liebet eure Feinde. Und ich möchte dieses Ereignis gerne mit euch zusammen teilen. Und ich möchte es einfach vorlesen, weil das sehr beeindruckend ist, wie Corrie ten Boom, wie das in einem Buch geschildert wird. Es ist mit dem Buch, ein Buch, das Corrie ten Boom selber schreibt, mit einer anderen Frau zusammen. Das heißt, mit Gott durch dick und dünn. Und der Abschnitt ist überschrieben mit den Worten, liebet eure Feinde. Und Corrie ten Boom sagt hier, in einer Kirche in München sah ich ihn, den kahlköpfigen, schweren Mann im grauen Mantel, einen zerdrückten, braunen Filzhut in den unruhigen Händen. Die Leute drängten aus dem Kellerraum, in dem ich gerade gesprochen hatte. Langsam bewegten sie sich an den Stuhlreihen entlang auf die Tür zu. Gottes Vergebung war die Wahrheit, die die Menschen in diesem ausgebombten Land am dringendsten brauchten. Nun benutzte ich in meinen Predigten häufig Bilder, um bestimmte Wahrheiten besser erklären zu können. Und weil die See in der Vorstellungswelt eines Holländers einen ganz beträchtlichen Raum einnimmt, hatte ich den Leuten gesagt, Sündenvergebung bedeutet, dass die Sünden ins Meer geworfen würden, und zwar dort, wo es am tiefsten sei. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagte ich, dann wirft sie Gott in die Tiefe des Meeres, und zwar endgültig. Und wenn ich auch in der Bibel keinen Anhaltspunkt dafür finde, glaube ich doch, dass Gott dort eine Boje hinsetzt, auf der steht, Fischen verboten. Kein Lächeln antwortete mir. Ich blickte in ernste Gesichter und fragte mich, ob sie den kleinen Scherz überhaupt verstanden hatten. 1947 wurde in Deutschland nach einer Predigt niemals eine Frage gestellt. Still standen die Leute auf, hüllten sich in Mäntel und Tücher und verließen den Raum. Und da sah ich ihn, wie er sich gegen den Strom der anderen durcharbeitete. Ich sah den Mantel und den braunen Hut und im nächsten Augenblick eine blaue Uniform und ein Käppi mit dem toten Kopf und den gekreuzten Knochen. Da stand ich wieder in dem großen Raum mit dem schmerzend hellen Licht, dem Haufen von Kleidern und Schuhen in der Mitte des Raumes. Die Scham, nackt an diesem Mann vorbeigehen zu müssen. Ich sah die gebrechliche Gestalt meiner Schwester vor mir, die Rippen zeichneten sich scharf ab, die Haut wie Pergament. Betsy, wie dünn bist du geworden? Das war in Ravensbrück, und der Mann, der Mühe hatte, bis zu mir durchzudringen, war Wärter gewesen, einer der grausamsten Wärter im Lager. Nun stand er vor mir mit ausgestreckter Hand. Eine gute Botschaft, Fräulein, sagte er. Wie gut ist es doch, dass Sie sagen, wie Sie sagen, dass Gott alle unsere Sünden auf dem Grund des Meeres liegen. Und ich, die ich so eindrücklich über Vergebung gesprochen hatte, machte mir an meinen Notizen zu schaffen, um seine Hand nicht nehmen zu müssen. Er würde sich an mich nicht erinnern, natürlich nicht. Wie hätte er sich an eine Gefangene unter den Tausenden von Frauen erinnern können? Aber ich erinnerte mich an ihn und an die Lederpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Ich stand vor meinem Peiniger, vor meinem Sklavenhalter. Mein Blut gefror. Sie erwähnten Ravensbrück in Ihrer Predigt, sagte er. Ich war Wärter dort. Nein, er erkannte mich nicht. Aber das ist vorbei, fuhr er fort. Ich bin Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir alle Grausamkeiten, die ich dort getan habe, vergeben hat. Aber ich möchte es auch noch aus Ihrem Mund hören, Fräulein. Wieder streckte er mir seine Hand entgegen. Können Sie mir vergeben? Da stand ich nun, ich, der Sünden wieder und wieder vergeben wurden, und konnte es nicht. Betsy war dort gestorben. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod ausradieren, einfach mit dieser Bitte? Es können nur ein paar Sekunden gewesen sein, dass er dastand mit seiner ausgestreckten Hand. Aber für mich waren es Stunden, denn ich musste mit der schwierigsten Sache fertig werden, mit der ich es je zu tun gehabt hatte. Denn ich musste es tun, ich wusste das. Die Botschaft von der Vergebung Gottes hat eine entscheidende Voraussetzung, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, sagt Jesus, wird auch der Vater im Himmel euch eure Übertretungen nicht vergeben. Das wusste ich, nicht nur als Gebot Gottes, sondern auch aus täglicher Erfahrung. Seit dem Ende des Krieges unterhielt ich in Blömendal das Heim für Opfer des Naziregimes, und gerade dort konnte ich es doch mit Händen greifen. Nur die, die ihren früheren Feinden vergeben konnten, waren in der Lage, zurückzufinden und neu anzufangen, gleich in welchem körperlichen Zustand sie sich befanden. Wer seine Bitterkeit pflegte, blieb invalide. Das war ebenso einfach wie schrecklich. Und ich stand da mit meinem kalten Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl. Das wusste ich auch. Vergebung ist ein Akt des Willens und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand heben. Das wenigstens kann ich tun. Das Gefühl musst du dazu tun. Hölzern, mechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Die Bewegung entstand in meiner Schulter, sie strömte in meinem Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Sein zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Einen Augenblick lang hielten wir uns die Hände. Der frühere Wärter und die frühere Gefangene. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt wie in diesem Augenblick. Aber mir war auch klar, dass es nicht meine Liebe war. Ich glaube, das ist eine interessante, wahre Begebenheit, die illustriert, dass die Feinde zu lieben und Feinden zu vergeben, dass es eine Herausforderung ist, aber die wir mit Gottes Hilfe bewältigen können. Ich möchte euch mitnehmen in einen abschließenden Gedanken im Römerbrief, in Römer Kapitel 5. Und das ist ein Gedanke, mit dem Gott auch uns helfen möchte, dass wir unseren Feinden vergeben. Römer Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Denn die Feindesliebe ist nicht nur etwas, was wichtig ist, wenn die letzten Ereignisse von Offenbarung 13 eintreffen, sondern das ist etwas, mit dem wir uns auch in unserem Leben jetzt mit Gott beschäftigen sollten. Römer Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Und die Bibel sagt hier, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Während sich die Apostel auf der ersten Missionsreise befunden haben und die Schatten auf dem Weg von Jesus immer dichter wurden, die Rabbiner nur auf eine Gelegenheit gewartet haben, um ihn zu töten, Spione sich an seine Fersen geheftet haben. Man hat sich von allen Seiten zusammengefunden, um ihn zu verderben. Und nachdem sie dann schließlich Jesus ans Kreuz gebracht hatten und Hammer und Nägel gebracht wurden und die Stifte in seinen Körper gedrungen sind, kam kein Laut der Klage über seinen Lippen. Und während die Kriegsknechte ihr Werk vollendet haben, betet Jesus für seine Feinde und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht den Soldaten, die ihn so roh behandelt haben, geflucht oder die Priester und die Obersten verwünscht, denen er das zu verdanken hatte. Der Herr hat sie bemleidet in ihrer Unwissenheit und hat für sie gebetet. Und es heißt im Buch Das Leben Jesu auf der Seite 744, jenes Gebet Christi für seine Feinde umspannte die ganze Welt. Jeder einzelne Sünder, ob er schon gelebt hatte oder noch leben würde, von Anbeginn der Welt bis ans Ende der Zeiten, war in diese Bitte eingeschlossen. Denn auf jedem Einzelnen ruht auch die Schuld der Kreuzigung des Sohnes Gottes. Und jedem Einzelnen wird Vergebung bereitwillig angeboten. Jesus verließ sein himmlisches Heim, um seinen Feinden das Brot des Lebens zu bringen. Unsere Erlösung ist nur möglich, wie uns der Römertext sagt, aufgrund der Feindesliebe Gottes. Wenn Gott diesen Grundsatz nicht hätte, dann hätten wir keine Chance auf ewiges Leben. Jesus möchte seine Feinde zu seinen Botschaftern machen. Und er wünscht sich, dass den Ausspruch, den er sagt, in Matthäus Kapitel 5, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, dass dieses Merkmal der Feindesliebe auch in unserem Leben Gestalt gewinnt. Möge uns der Herr schenken, dass wir Menschen sein können, die sich dafür entscheiden, ihre Feinde zu lieben. Und dass Menschen wahrnehmen, dass Christus in uns lebt. Und dass die Worte in unserem Leben Wahrheit werden. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Amen. Wir wollen gerne unser Thema heute mit einem gemeinsamen Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du die Eigenschaft hast, deine Feinde zu lieben. Danke dafür, dass die Worte, die wir in Römer 5 gelesen haben, für jeden Menschen gelten. Danke, dass du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass wir uns entscheiden, deinen Charakter wiederzuspiegeln. Nicht nur, wenn es um Geduld geht oder vielleicht darum, um andere Dinge, sondern auch im Bereich der Feindesliebe. Herr, bitte schenk uns, dass deine Liebe zu unserer Liebe wird und dass Menschen erkennen, so wie bei dir, als du am Kreuz gewesen bist, so wie bei Stephanus, als er für seine Feinde gebetet hat vor seinem Tod, so wie bei Jan Hus auf dem Scheiterhaufen, dass auch wir durch deine Kraft unsere Feinde lieben können. Darum bitten wir dich und wir danken dir. In Jesu Namen. Amen.